Evangelium aus Matthäus 2, 1 bis 11, 13 bis 14, 16 und 19 bis 21. Also ihr könnt die Geschichte auch nochmal selber ganz nachlesen. Ein bisschen was habe ich ausgenommen. Als Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo denn der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten: Zu Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten: Du Bethlehem im Lande Juda bist mitnichten die kleinste unter den Fürstentümern in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, dann sagt mir es wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil den Weisen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie hinweggezogen waren, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf und nimm das Kind mit seiner Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kind zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem und in der ganzen Gegend, die 2 Jahre und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte, töten. Als aber Herodes gestorben war, erschien der Engel des Herrn Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Knäblein und seine Mutter mit sich und kam ins Land Israel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, o Christe. Wir haben auf dem Textblatt mit dem Eingangspsalm hinten eine Vertonung der Jahreslosung. Alles, was er tut, geschehe in der Liebe. Alles, was er tut, geschehe in der Liebe. Wir versuchen mal einen Kanon zu singen in der Gemeinde in 2 Gruppen. Brigitte wird das mit uns einüben. Das ist der Spruch der Jahreslosung aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Oder lasst alle eure Dinge in Liebe geschehen. Das ist auch die Übersetzung. Und ich dachte, was heißt denn alle eure Dinge? Man würde vielleicht sagen, alle Angelegenheiten des täglichen Lebens, des Gemeindelebens, alle Herausforderungen, in denen wir stehen, lasst das alles in Liebe geschehen. Dieser Spruch klingt auf den ersten Anschein wie ein sehr moderner Appell. Das ist uns sehr nahe. Da ist gleich positive Zustimmung auch in unserer Gesellschaft, wenn man das so sagt, dass die Botschaft der Bibel, lasst alles in Liebe geschehen, da nicken die Leute. Aber ist das so gemeint, wie es von vielen vielleicht aufgefasst wird? Also in dem Sinne von, tut alles so, dass niemand angegriffen wird? Macht alles so, dass niemand verletzt ist am Ende und sich alle wohlfühlen? Geht das überhaupt? Es wäre ja eine sehr unrealistische Vorstellung vom Leben, nicht so daran zu gehen. Und da merken wir, eigentlich herrscht große Verwirrung, was eigentlich denn Liebe ist, worauf sie zielt, wie sie sich ausdrückt. Eine grundlegende Aussage will ich mal vorwegstellen. Liebe hat den anderen im Blick, sein Wohl. Sie will ihn schützen und Schaden abwenden. Aber viele der vermeintlich liebevollen Umgangsformen tun das gerade nicht. Sie tun das gerade nicht. Ich will das an einem einfachen, nachvollziehbaren Beispiel deutlich machen. Wer seinem Kind zu viel erlaubt und schädliche Verhaltensweisen nicht unterbindet, weil ja sonst Tränen fließen, nicht? Und Aufstand ist und es zu unschönen Szenen kommt, der handelt eben gerade nicht aus Liebe, sondern da ist dann eher Furcht die Motivation. Man will ja einfach nicht die Wut des eigenen Kindes zu spüren kriegen, man will lieber gute Stimmung haben. Vielleicht ist auch Bequemlichkeit manchmal die Triebfeder. Aber wer aus diesen Motiven heraus seinem Kind alles gestattet, was aber eigentlich schadet, der liebt vor allem sich selbst und handelt nicht liebevoll, sondern egoistisch und schädlich. Liebe zum Kind würde dann doch lieber alle Schwierigkeiten ertragen und aushalten, um sinnvoll zu begleiten, um notwendige Grenzen zu setzen und einen Lebensstil einzuüben, der hilft, das Leben zu bestehen. Wo könnten wir besser uns orientieren als in der Bibel, die uns zeigt, wie Gott seine Dinge tut? All eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Gott ist die Liebe in Person, aber nicht alles, was er tut, sieht nach Liebe aus. Jedenfalls in unserem Sinne. Ich will mal mit euch die Geschichte betrachten, die wir gerade gehört haben, das Evangelium vom Epiphaniastag, denn dieser Bericht ist wunderbar vielschichtig. Und Gott begegnet darin unterschiedlichsten Menschen, doch auf sehr unterschiedliche Weise. Das Wesen Gottes ist Liebe. Alle seine Absichten sind von Liebe angetrieben. Aber das ist nicht ein oberflächliches Gefühl. Nehmen wir die Weihnachtsgeschichte in den Blick, ein kurzer Rückblick. Gott hatte es so eingerichtet, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Wir haben hier vorne noch die Krippe stehen. Für die Hirten war das ein ganz großartiges Zeichen, dass der Messias wirklich für sie gekommen war. Demütig, arm und bescheiden kam er in die Welt hinein, um Licht zu sein in unserer Dunkelheit. Nun stand also den Hirten keine äußerliche Hürde im Weg, sich aufzumachen und das Kind zu suchen. Keine Kleidungsfragen, keine Benehmensfragen, sie konnten einfach hingehen. Es war Liebe, die das so eingerichtet hatte. Aber heute haben wir die Geschichte von den Weisen gehört, zu ihnen sprach kein Engel. Es war dieselbe Botschaft, es war dasselbe Ereignis, aber es wird nicht auf dieselbe Weise bekannt gemacht, weil die Adressaten so ganz anders waren als die Hirten. Sie waren klug, sie waren gebildet, sie waren es gewohnt, zu forschen und Neues zu entdecken. Sie waren es gewohnt, Rätsel zu lösen und durch ihre Erkenntnisse auch vielen anderen Menschen weiterzuhelfen. Wie passend war da für sie der Stern? Ein Rätsel am Himmel, aber kein unlösbares Rätsel. Ist das nicht auch Liebe, die mit ihnen gerade auf diese Weise zum Ziel kommt? Ich finde schon. Es war gut für sie, dass die Erkenntnis so weitgehend von ihnen selbst gewonnen wurde. Denn sie waren ja die Forscher und Wissenschaftler ihrer Zeit. Und doch, sie waren offen auch für das Göttliche, für das Unerwartete, das manchmal mitten in unsere materielle Welt, in die Schöpfung hereinbricht. Und deswegen schickte Gott ihnen vielleicht keinen Engel, sondern ein ganz interessantes Phänomen. Und gewissermaßen kann man sagen, Gott verbarg sein Angesicht in der scheinbar berechenbaren Welt und lässt sich doch finden. Sofern denn jemand offen ist, nicht, ihn wirklich zu suchen und überhaupt nach ihm zu fragen. Das taten ja die Weisen. Wir erfahren aus der Bibel nicht das Ganze darum herum, wer sie genau waren, warum sie überhaupt auf diesen Gedanken kamen. Es ist ja auch egal. Sie waren neugierig und offen für Gott und für sein Handeln in dieser Welt. Und weil sie offen waren, darum forschten sie und sie fanden. In dem Stern begab sich Gott gewissermaßen auf ihre Ebene aus Liebe. Interessant ist nun aber in der Geschichte, dass die Schriftgelehrten und Priester, die eigentlich ja alles viel leichter hätten erkennen können, so merkwürdig ungerührt davon bleiben. Sie kannten doch die Heiligen Schriften, wo auch zum Beispiel von dem Stern geschrieben steht, im 4. Buch Mose, wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Und wird geschrieben von den Heiden, die von fernen Landen kommen werden und zu diesem Lichte ziehen, das über Israel aufgeht. Nun standen die also da in Jerusalem und fragten, wo ist denn der neugeborene König? Und es brachte niemanden aus Jerusalem in Bewegung. Das ist doch merkwürdig, oder? Gott hatte ihnen so einen deutlichen Hinweis gegeben und sie wiesen sogar den Gästen den Weg. Nicht? Wenn ihr das finden wollt, müsst ihr nach Jerusalem gehen und blieben selbst zu Hause. Wie viel Gleichgültigkeit muss da geherrscht haben? Dass keiner sich den Weisen anschloss. Und wir sehen, dass Gott dazu schweigt. Er drängt sich nicht auf, wie Jürgen auch schon sagte, in der Vorstellung des Wochenspruchs. Liebe drängt sich nicht auf. Sie gibt auch Freiraum. Niemand wird gezwungen. Die Chance aber hatte bestanden, das Kind zu finden, für sie alle. Und wir sehen daran, dass Gott in sein Handeln einbezieht, was er vorfindet. Der Neugierige, der wirklich fragt, wie die Weisen, der begegnet dann plötzlich einer neuen Offenbarung. Und so konnten sie dann schrittweise zum Ziel finden. Auch heute ist das vielleicht so, dass Menschen erst einmal durch ganz äußerliche Anstöße irgendwie auf den Weg sich machen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie aus Gottes Wort Genaueres erfahren, wie die Weisen, nicht? Und dann finden sie Christus selbst. Und wenn wir Maria und Josef betrachten, sind ja nun auch elementar beteiligt in dieser ganzen Geschichte, dann sehen wir zwei gottergebene Personen, die bereit waren, zur Verfügung zu stehen für Gottes Pläne. Josef zum Beispiel war bereit, Gott gehorsam zu sein, seine Verantwortung aufzunehmen und Maria zu heiraten, um sich dann für die Familie zu kümmern und sie zu versorgen. Und da gerät er aber in schwere Not. Und wie begegnet ihm Gott? Ist mir erstmalig in diesem Jahr aufgefallen, obwohl man es immer wieder liest, nicht? Man weiß das, aber manchmal kommt dann so ein Aha-Moment und dann habe ich gemerkt, Gott begegnet Josef zweimal, dreimal sogar, im Traum. Also nicht mal so und mal so, könnte man ja sagen, nicht? Ein Engel spricht zu ihm im Traum, er soll sich nicht fürchten, Maria zur Frau zu nehmen. Ein Engel spricht zu ihm im Traum, sich aufzumachen, nach Ägypten zu fliehen. Ein Engel spricht zu ihm im Traum, wieder zurückzukehren. Ist das vielleicht die Art, die für Josef genau passend war? Man muss es annehmen, nicht? Wir kennen ja Josef nicht, in der Bibel wird fast nichts über ihn gesagt. Aber Gott wählte eben genau diese Art mehrfach. Also muss es zu Josef genau gepasst haben. Und Maria, die ja nun auch in einer großen Herausforderung stand, wenn ihr gesagt wurde, du wirst schwanger werden und sie die Frage natürlich bewegt, wie werden die Menschen reagieren, was wird mir begegnen, in welche Nöte werde ich kommen, so eine junge, unerfahrene, zarte Person, so stelle ich mir das jedenfalls vor, den wird Gott in Liebe begegnen, indem er ihr einen Engel schickt, der dann zu ihr sagen muss, fürchte dich nicht, nicht? Aber ich glaube, dass es für Maria wichtig war, diesen Engel auch zu sehen und zu wissen, so wie der Engel jetzt mir erschienen ist, in all seiner Herrlichkeit und Macht, wird Gott mit mir sein und wird mir nichts geschehen, wo er über mir wacht. Ich bin behütet. Ist doch alles Liebe, was uns hier gezeigt wird, nicht? Wie Gott den Einzelnen begegnet und mit ihnen handelt. Und dann wäre da noch Herodes. In seinem Hass und in seiner Ablehnung, in den Abgründen seines Herzens ist er gefangen. Da muss er wie ein Knecht nun das böse Spiel spielen. Für ihn hat Gott überhaupt gar kein Wort, keine Offenbarung. Er wird also jetzt zum Bösewicht in dieser schönen Weihnachtsgeschichte. In dieser schönen Geschichte wird er zum Sinnbild des Absurden, des Tyrannen, eines Menschen, den Gott einfach dahingegeben hat. Das kommt uns nun gar nicht liebevoll vor. Später wird er dann wie ein wahnsinniger Greis versterben und die Geschichtsbücher sagen, dass Herodes kurz vor seinem Tod noch zum Tag seines Begräbnisses ein Blutbad befohlen hatte im Vorhinein, damit in Jerusalem Trauer ist unter den Juden, weil er genau geahnt hatte, wenn ich sterbe, wird keiner trauern, nicht? Er hatte dafür gesorgt, dass in Jerusalem Trauerstimmung ist. Wie armselig ist das denn? Herodes hatte eine Chance, als die Weisen kamen und sagten, der König der Juden ist geboren. Wusste er nicht? Natürlich wusste er es aus den Schriften, dass hier der Messias gemeint ist, der Heiland der Welt, das Licht der Heiden. Hatte er das nicht nötig? Natürlich hatte er es nötig und ich glaube, er ahnte das auch, aber er schob das weg. Er wollte selber König sein, Herrschaft behalten, sich auflehnen gegen Gott. Gott lässt ihn eine gewisse festgesetzte Zeit gewähren. Schaden konnte er der heiligen Familie nicht, nicht? Trotz seiner Mordpläne wird ja nichts draus. Das ist die Botschaft. Gott hatte schon einen Ausweg gefunden aus Liebe. Er schickt sie nach Ägypten und erstattet sie aus mit den Geschenken der Weisen. Aber Herodes konnte anderen Schaden anrichten, großen Schaden, großes Leid. Und so wird nun in unserer Weihnachtsgeschichte dann doch das Bild von der Liebe, in der Gott alle Dinge tut, getrübt. Und sie bekommt wirklich einen schweren Riss, denn da sind so viele ermordete Kleinkinder. Hätte Gott da nicht eingreifen müssen aus Liebe? Warum ließ er denn Herodes so lange gewähren? Hätte er ja einfach abberufen können und sagen, jetzt ist Schluss, nicht? Hätte Herodes doch auch eher ins Gras beißen können. Warum lässt Gott überhaupt Menschen so lange gewähren und so viel Unheil anrichten? Ja, das ist wirklich eine schwere Frage, liebe Gemeinde. Unzählige Gläubige haben sich darüber zermartert und Heerscharen von Theologen haben schon darüber nachgedacht, ganze Vorlesungsreihen gestaltet. Eine allgemeingültige, endgültige Antwort, die alles klärt und nichts offen lässt, finden wir nicht. Und deswegen meine Antwort dazu ist kurz und sie löst gar nicht alle Probleme und sie hat es auch in sich, man muss darüber vielleicht selber noch lange nachdenken, wenn ihr das dann mitnehmt nach Hause. Es gibt in dieser von Gott abgefallenen und sündhaften Welt keine Liebe ohne Schmerz. Das ist die Antwort. Es gibt in dieser Welt, so wie sie ist, verworren, verzwickt, verwickelt mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Interessen und Situationen und Gemengelagen, gibt es keine Liebe ohne die Schattenseite und ohne den Schmerz. Das ist einfach eine Aussage, wie so ein Postulat, nicht, was man mal annehmen kann und sagen, ja, vielleicht ist das so. Damit beantworten wir ja nicht alle Fragen, die sich stellen, nicht, und was auch in unserer Seele dann so arbeitet. Aber es ist ja zumindest ein Ansatz und ich möchte mit euch mal das betrachten, wie ich dazu komme, als Gott zum ultimativen Mittelgriff, um die Welt zu erlösen, und zwar aus Liebe. Haben wir ja hier vorne in dem Altarbild, deswegen habe ich das auch so angeleuchtet. Aber mit Nachtfarben, ne? Also dieses Licht ist ja jetzt kein Tageslicht, kein schönes, ne? Ist also eher Nachtlicht. Als Gott also die Welt erlöste aus Liebe, da traf es seinen Sohn und über ihm brach Leid und Dunkel herein. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Es gibt also auch in diesem Punkt, wo Gott aus Liebe die Welt erlöst, diese Liebe nicht ohne Leid. Wo einerseits die Liebe zum Ziel kommt, ist auf der anderen Seite großer Schrecken. Und das liegt am Zustand der Welt, wie sie ist, in dieser von Gott abgefallenen Welt. Es liegt nicht an Gott. Aber die Frage ist, erkennt der Mensch das? Will er das überhaupt erkennen? Dass in der Welt und auch in ihm selbst, im Menschen selber, die Finsternis regiert? Schwärmt der Mensch nicht viel lieber in dem humanistischen Gedanken, der Mensch sei doch im Prinzip edel und gut? Und es sind immer irgendwie die Umstände, die dann schuld sind, wenn irgendwas... Nee, die Bibel sagt anders. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, es ist Verbrechen und Lüge überall. Und zwar nicht nur bei den Politikern und bei den anderen und so, sondern überall. Und zwar auch in uns selbst. Auch wenn das kräftig geleugnet und überspielt wird. Und deswegen muss man feststellen, dass Gott oftmals das Schlimmste verhindert. Er tut das ja oft, nicht? Die Menschen sagen immer, ja, und wenn Gott wäre, dann dürfte ja dies und das nicht wissen. Wir wissen gar nicht, was alles wäre, wenn Gott nicht segnend und schützend immer wieder eingreifen würde. Die Menschheit hätte sich längst ausgelöscht. Aber manchmal lässt Gott eben doch vieles geschehen, damit der Mensch vielleicht mal vor Augen hat, wie es um ihn bestellt ist und was los ist in der Welt. Was ist denn los in der Welt? Der Teufel ist los in der Welt, nicht? Aber das glauben wir ja auch nicht. Es wird ja ins Reich der Märchen verbannt. Es ist aber sicherlich nicht ohne Grund so, dass gerade nach Kriegen und anderen Katastrophen oft geistliche Aufbrüche da sind. Kann man in der Geschichte immer wieder sehen, nicht? Die Leute kommen auf einmal zur Besinnung. Sie werden gewahr, was los ist in der Welt. Ich habe gelesen, leider habe ich den Namen vergessen, ein englischer Politiker, großer Humanist auch, hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er zum Glauben gekommen, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Warum? Er hat gesagt, ich habe immer in diesem humanistischen Gedanken gelebt und das für Märchen gehalten und an den Teufel gar nicht geglaubt. Aber nach diesen Schrecken, da ist er auf einmal wach geworden und hat gesagt, wie kann denn in dem Deutschland, was die größten humanistischen Denker und Dichter hervorgebracht hat, ein ganzes Volk so ein Spiel mitspielen? Wisst ihr, das ist ja Irrsinn, wir sollen immer aus der Geschichte lernen, das wird uns gesagt, aus der Geschichte lernen. Ja, wenn ich aus dieser Geschichte lernen will, wisst ihr, was ich dann lerne? Dass frühzeitig, als die Anzeichen erkennbar waren, in was für eine absurde Welt wir da steuern, Anwälte, Ärzte, Pfarrer, Lehrer geschwiegen haben und mitgemacht. Glaubt ihr, dass alle Professoren der Humboldt-Universität diesen Schwachsinn, der da völkerkundlich verbreitet worden ist, wirklich geglaubt haben? Die haben alle die Fresse gehalten, weil sie Angst hatten um ihren Job. Und da wurde das hingenommen, dass man eben die Juden entfernte aus den Ämtern. Und bei den Anwälten und Richtern war es nicht anders. Und wenn ich also etwas aus dieser Geschichte lernen will, dann kann ich doch nur lernen, dass unser Land immer bedroht ist und dass menschliches Leben immer bedroht ist durch die Abgründe, die in jedem einzelnen Menschen sind und dass der Humanismus uns zu überhaupt nichts bringt. Denn edel und gut ist der Mensch eben nicht, sondern feige und egoistisch. Das kann man doch lernen, nicht? Und Gott hat es laufen lassen. Sind ja so und so viele Attentate gescheitert und Hitler hat sich immer gerühmt und gesagt, ja, die Vorsehung, nicht? Der Allmächtige hat mich bewahrt. Naja, aber Fakt ist ja, und das ist ja auch eine Frage, die Christen bewegt, Gott hat es laufen lassen. Und dieses Zeugnis dieses einen Menschen, nicht, dieses einen Politikers, der sagt, ich habe erkannt, dass in der Welt das Absurde herrscht und natürlich es auch den Teufel gibt. Denn das ist ja teuflisch, nicht? Gewesen. Ist doch vielleicht ein Ansatz zu sagen, manchmal muss vielleicht das Schreckliche geschehen, damit der Mensch wieder neu mal wach wird und zur Besinnung kommt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auf die Geschichte vom Kindermord zu Bethlehem zutrifft. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Und auch das gehört, finde ich, zu einem gesunden Glauben, dass man manchmal einfach schweigt und nichts sagt. Muss nicht immer zu allem was wissen. Und ich will das deswegen auch nicht beweisen und erklären, dass auch diese schreckliche Geschichte, die wir da lesen, vom Bethlehem zu Gottes liebevollem Handeln mit der Welt und seinem Volk gehört, sondern ich will das einfach mal demütig annehmen, weil es anders auch keinen Sinn ergibt. Jedenfalls bedeutet diese Erkenntnis für mich, kommt zurück zu der Jahreslosung, alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, nach dem ersten Anschein zu urteilen und dass wir vor allen Dingen auch nicht erwarten dürfen, dass da, wo Menschen von Gottes Liebe getrieben und geleitet werden, sich dann immer alles in Wohlgefallen auflöst und alles schön ist. Oftmals müssen nämlich schwierige Entscheidungen getroffen werden und dann wird es Stimmen geben, die behaupten, das ist aber lieblos. Immer die Frage, wo man hinschaut, nicht? Und wer hat schon das ganze Bild? Nicht alles, was andere von uns erwarten, ist das, was Gott uns aufträgt zu tun, was er von uns getan haben will. Und es erfordert geistliche Reife und göttliche Weisheit und Erkenntnis, auch Lebenserfahrung und jede Menge Mut, das zu tun, was Liebe gebietet. Und das kann in einer lieblosen und verdorbenen, in einer gottlosen Welt manchmal zu harten Konfrontationen führen. Und da dürfen wir nicht erwarten, denn das steckt auch in uns, dass wir erfolgreicher sind, Gottes Liebe in die Welt zu bringen, als er selbst. Ja? Wir brauchen Gebet und Leitung durch Gottes Wort und Geist. Unser Ziel darf nicht sein, dass alles schön und harmonisch wird, sondern dass Gottes Liebe da zum Zug kommt und Früchte bringt, wo der Boden dafür vorbereitet ist. Das schenke Gott uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und sein Friede und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.